SWR 2 aktuell.
Am Mikrofon Albrecht Ziegler, Ihnen einen schönen guten Tag. Themen in SWR 2 aktuell heute unter anderem der chinesische Staatschef Xi zu Besuch in Russland, die Finanzmärkte nach der Übernahme von Credit Suisse durch die UBS und Frankreich, die Grande Nation zwischen Pariser Müllbergen, Streiks und Misstrauensvotum. Zu unserem ersten Thema. Der chinesische Staatschef Xi Jinping ist ab heute 3 Tage auf Staatsbesuch in Moskau. Eine, wie es im Vorfeld aus Peking hieß, Reise der Freundschaft, des Friedens und der Kooperation. Im Vorfeld wurde darüber spekuliert, dass Xi sich als Friedensstifter im Krieg Russlands gegen die Ukraine profilieren könnte. Genia Kostka ist Professorin für chinesische Politik an der Freien Universität in Berlin. Frau Kostka, welche Chancen hätte denn eine solche chinesische Initiative?
Also erstmal ist es natürlich noch nicht ganz klar, wie genau das Treffen aussehen wird. Es wird zu einem Meinungsaustausch kommen. Verschiedene Themen werden da angesprochen. Es sollen auch einige bilaterale Abkommen abgezeichnet werden. Ob und wie der Präsident Xi jetzt auf Putin einen Einfluss nehmen kann, es ist unklar. Also es ist klar, die beiden haben eine Zweckehe und China handelt hier sehr opportun. Also sie werden versuchen, nochmal zu verdeutlichen, dass sie ein starkes Interesse haben, dass der Krieg bald aufhört. Aber inwiefern jetzt auch Druckmittel eingesetzt werden, ist unklar. Insofern bin ich eher skeptisch, dass China da jetzt wirklich bestimmte politische Instrumente in der Hand nimmt. Ich denke, es geht vor allen Dingen darum, erstmal weiter im Gespräch zu sein und auch nach außen zu signalisieren, die Zweckehe, die besteht weiter, weil es natürlich auch im Interesse von China ist, dass das so wahrgenommen wird.
China hat den russischen Überfall auf die Ukraine bislang nicht verurteilt. Gleichzeitig hält das Land sich aber angeblich weitgehend an die internationalen Sanktionen. Was für eine Art von Politik ist das?
Also China versucht da wirklich so ein politisches Spagat. Ja. Man versucht sozusagen, diesen ganzen Konflikt auch für eigene politischen Interessen zu nutzen. Und zwar muss man das wirklich im Hintergrund der Spannung mit den USA einordnen. China sieht es sehr positiv, dass man sozusagen auch diesen Krieg als Konflikt zwischen Russland und den USA darstellen kann und hofft, dass sozusagen sich da besser zu positionieren. Und aus dem Grund hat man auch wirklich nicht den Krieg als solches bezeichnet. Insofern ist es eigentlich auch nicht eine neutrale Stellung, weil somit das eine Prinzip, dass man kein anderes Land angreift, das ist ja ein grundlegendes internationales Recht. Da spielt jetzt China nicht mit. Aber wie gesagt, geht es China vor allen Dingen darum, sich in diesem Konflikt als Alternative auch zu den USA zu präsentieren, um sozusagen in der globalen Weltordnung, die gerade neu geregelt wird, ein bisschen mehr Einfluss zu bekommen.
Es geht also letztlich um die globale Rivalität mit den USA.
Aus Sicht Chinas, ja.
Welches direkte Interesse hätte denn China an einer Waffenruhe beziehungsweise an einem Ende des Konflikts? Also gibt es auch Handelsinteressen, dass man sagt, man kommt mit der Ukraine wieder ins Gespräch?
Also China hat ja auch Milliarden Investitionen in die Ukraine getätigt und damit jetzt auch selbst große finanzielle Verluste erlitten. Also ob es jetzt Schiffbauprojekte, Eisen, Stahl ist oder auch viele chinesische Nahrungsmittel wurden sozusagen aus der Ukraine geholt. Und das sind natürlich auch Verluste, da überlegt China auch, dass es im eigenen Interesse ist, wenn der Konflikt jetzt aufhört. Und insofern versucht China mit beiden Ländern weiter wirtschaftliche Beziehungen zu führen. Also mit Russland handelt ja auch China opportun und verkauft oder kauft dort billige Energie ein. Und auch viele chinesische Artikel werden jetzt nach Russland geliefert, die es aufgrund der westlichen Sanktionen nicht mehr gibt. Das heißt, da erlebt China natürlich extra wirtschaftliche Vorteile. Aber auch in der Ukraine möchte natürlich China wirtschaftlich weiter tätig sein. Insofern versucht man, sehr opportun zu handeln und das Beste für China rauszuholen.
Wenn das Ganze nicht so unbedingt toll läuft, beziehungsweise so läuft, wie es Xi Jinping sich vorstellt, ist er trotzdem danach auch weiter fest im Sattel oder beschädigt das seine Position in China?
Also die Auslandsreise jetzt hat natürlich sehr großen symbolischen Charakter, weil es die erste Auslandsreise ist vom chinesischen Präsidenten seit seiner dritten Amtszeit. Also für ihn wäre es intern sehr wichtig, Erfolge zu zeigen. Und sich als Friedensvermittler darzustellen, wäre natürlich auch sehr effektiv und strategisch klug, weil China natürlich langfristig auch neue Partner im globalen Süden suchen will, in Afrika, wo es viele Rohstoffe gibt. Und sich als Alternative langfristig anzubieten gegenüber den USA und global eine wichtigere Rolle zu spielen, wäre innenpolitisch für den Präsidenten Xi ein großer Erfolg.
Genia Kostka, Professorin für chinesische Politik an der FU Berlin, zum Besuch des chinesischen Staatschefs Xi in Moskau. Und wir bleiben beim Thema russischer Angriffskrieg gegen die Ukraine. Westliche Militärhilfen sind für die Ukraine überlebenswichtig. In Brüssel geht es heute unter anderem um Munitionslieferungen. Dort tagen die EU-Außenminister und die Verteidigungsminister der Gemeinschaft. Aus Brüssel berichtet unser Korrespondent Stefan Überbach.
Etwa 300.000 Artilleriegranaten produziert die europäische Rüstungsindustrie aktuell pro Jahr. Um sich gegen die russischen Angreifer verteidigen zu können, braucht die Ukraine aber deutlich mehr. 1 Million Geschosse geliefert so schnell wie möglich, hatte der ukrainische Verteidigungsminister Oleksiy Reznikow erst vor kurzem verlangt. Dabei geht es vor allem um Granaten vom Kaliber 155 mm. Um den Nachschub kurzfristig zu sichern, sollen die EU-Mitgliedstaaten Munition aus eigenen Beständen liefern. Dafür steht 1 Milliarde Euro aus dem Europäischen Friedensfonds bereit. Mit einer weiteren Milliarde könnte die EU den Munitionseinkauf für die Ukraine ankurbeln, der dann entweder von mehreren Staaten gemeinsam über die Europäische Verteidigungsagentur abgewickelt wird oder, wie es die deutsche Regierung vorhat, in nationalen Vereinbarungen mit den Herstellern. Außerdem ist im Gespräch, die Rüstungsindustrie beim Ausbau ihrer Produktionskapazitäten zu unterstützen, finanziell und mit langfristigen Lieferverträgen. Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn.
Wir müssen natürlich schauen, dass die Produktion echt stattfindet, denn wir können hier Entscheidungen treffen. Wenn nicht genug Munition da ist, kann man auch keine verteilen.
Dass der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag gegen Russlands Präsident Putin Haftbefehl erlassen hat, nennt EU-Chefdiplomat Josep Borrell eine gute Nachricht und eine bahnbrechende Entwicklung, einen sogenannten Gamechanger. Denn sobald Putin in eines der über 130 Länder, die dem Weltstrafgericht angehören, reisen wolle, müsse er dort sofort festgenommen werden.
If President Putin travels to one of the more than 130 countries who has signed this international treaty, he should be immediately arrested.
Zum Auftakt des Treffens beraten zunächst die Außenministerinnen und Minister unter sich über weitere Sanktionen gegen den Iran. Die EU will den politischen und wirtschaftlichen Druck erhöhen, weil die Führung in Teheran nach wie vor mit brutaler Gewalt gegen friedliche Demonstranten vorgeht und, ganz offensichtlich, das umstrittene Atomprogramm des Landes vorantreibt.
Der Bericht von Stefan Überbach aus Brüssel. Anders als die Volksrepublik China, die eine kommunistische Einparteiendiktatur ist, ist Taiwan eine Demokratie mit einem Mehrparteiensystem. Auf die Insel vor dem chinesischen Festland hatte sich der frühere Machthaber Chiang Kai-shek nach der Niederlage gegen die Kommunisten im Bürgerkrieg geflüchtet. Seither ist Taiwan so etwas wie der Stachel im Fleisch der kommunistischen Führung, die nicht müde wird zu betonen, dass sie Taiwan als Teil ihres Staates betrachtet. Zusätzlich dazu wird mit Militärübungen Druck auf den Inselstaat ausgeübt. Reisen westlicher Politiker, wie unlängst der Besuch Nancy Pelosis in Taiwan, die Ex-Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, quittiert Peking mit Drohungen. Nun reist heute Bettina Stark-Watzinger, die deutsche Bildungsministerin, nach Taiwan. Georg Schwarte berichtet.
Die Bildungsministerin selbst spricht von einer erkundungs- und forschungspolitischen Reise, ihr Ministerium von einem Fachbesuch. 2 Tage will Bettina Stark-Watzinger in Taiwans Hauptstadt Taipeh mit Vertretern der Regierung, Wissenschaft und Wirtschaft über Forschung, Bildung und Technologieaustausch sprechen. China reagiert erwartungsgemäß mit Verärgerung. Die chinesische Botschaft in Berlin hat der Bundesregierung bereits vorab ihr Missfallen mitgeteilt und forderte Deutschland auf, sich weiter ohne Abstriche an das Ein-China-Prinzip zu halten. Der Besuch der Bildungsministerin ist der erste eines deutschen Regierungsmitglieds seit immerhin 26 Jahren. Deutschland hat wie die meisten Länder offiziell keine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan, sorgte aber zuletzt durch mehrere Reisen von Bundestagsdelegationen in Peking für Proteste. Der menschenrechtspolitische Sprecher der FDP, der Bundestagsabgeordnete Peter Heidt, begrüßte die Reise. Taiwan sei gerade bei Halbleitern ein extrem wichtiger Partner. Schon deshalb könne und werde man sich von China nicht die Spielregeln diktieren lassen. Taiwan ist nach Angaben des Auswärtigen Amtes Deutschlands fünftwichtigster Handelspartner in Asien. Nach der Invasion Russlands in der Ukraine waren international die Sorgen gewachsen, dass China ähnlich gegen Taiwan vorgehen könnte. Georg Schwarte, Berlin.
Zur Wirtschaft, und das heißt heute der Blick in die Schweiz. Das Schlimmste ist wohl erst einmal verhindert, eine Pleite der Schweizer Bank Credit Suisse. Die größte Bank der Schweiz, die UBS, übernimmt den kleineren Konkurrenten für 3 Milliarden Euro. Begleitet von massiven Absicherungen, etwa durch die Schweizer Nationalbank, von insgesamt 200 Milliarden Schweizer Franken. Im Studio ist SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Wegmer. Herr Wegmer, sprechen wir erst einmal über den Kaufpreis. 3 Milliarden Euro, wie viel oder wie wenig ist das für den Kauf der Credit Suisse?
Ja, wenn wir ein paar Jahre zurückgehen, so 15 oder 16, zu ihren Hochzeiten Mitte der Nullerjahre, da war die Credit Suisse deutlich mehr wert als 100 Milliarden Franken. Wir sprechen ja immerhin noch über die zweitgrößte Schweizer Bank bis heute. Aber der Börsenwert der Credit Suisse ist in den vergangenen Monaten extrem abgesackt, weil Kundinnen und Kunden massiv Kapital abgezogen haben. In den vergangenen Tagen ist die Bank noch mit ungefähr 10 Milliarden US-Dollar an Wert notiert worden. Und dieser Kaufpreis von 3 Milliarden liegt also immer noch deutlich unter dem aktuellen Wert der Bank und der wäre auch unter normalen Umständen nie zustande gekommen. Die Credit Suisse hat sich hinter den Kulissen heftig gegen diese Übernahme gewehrt. Die UBS wollte auch nicht, aber auf Druck der Schweizer Regierung und der Finanzaufsicht ist diese erzwungene Übernahme eben zustande gekommen.
Sie sagen erzwungen, es gibt auch viel Kritik an der Übernahme. Warum denn eigentlich? Wichtig war doch erstmal, die Credit Suisse überhaupt zu retten.
Das stimmt, aber das hätte möglicherweise, sagen ganz viele Expertinnen und Experten heute, auch anders funktioniert. Eine Komplettübernahme durch den Staat zum Beispiel, das war auch im Gespräch, oder durch den Einstieg der Schweiz als Minderheitsaktionärin bei der Credit Suisse. Beide Banken, wenn wir uns das anschauen, die sind für sich betrachtet eigentlich schon sehr groß. Manche sagen jetzt schon zu groß für die kleine Schweiz. Beide gehören zu den 30 systemrelevanten Banken in Europa, die, jetzt kommt das berühmte Wort, too big to fail sind, also so groß, dass sie nicht pleite gehen dürfen. Und jetzt entsteht daraus eine riesige Schweizer Bank. Mein Lieblingszitat eines Bankenexperten von heute Morgen, ein fragiles Monster. Und der Druck auf diese riesige Bank, der wird jetzt eben noch größer, dass sie auf keinen Fall in Turbulenzen geraten darf. Wenn eine große Bank eine kleine übernimmt, dann ist das einfacher. Da kann die kleine ja abgewickelt werden. Aber so entsteht eben jetzt dieser schwer zu steuernde Tanker. Ich glaube, das war am Ende einfach die schnellste Lösung. Alles andere hätte nämlich viel länger gedauert.
Was wäre denn mit der Credit Suisse ohne rettende Maßnahmen passiert?
Sie wäre tatsächlich einfach schlicht und ergreifend pleite gegangen. Denn der Hauptgrund für die Schieflage waren nicht die jüngsten Bankenpleiten in den USA, sondern das war ein langer Prozess. Diverse Skandale, die Pleiten von Partnern, mit denen die Bank zusammengearbeitet hat. Bulgarische Drogenschmuggler, die Geld bei der Credit Suisse gewaschen haben, um nur mal ein Beispiel zu nennen. Und das hat eben bei Kundinnen und Kunden für einen massiven Vertrauensverlust gesorgt. Die haben ihr Geld abgezogen. Im vergangenen Jahr sind da pro Tag zum Teil dreistellige Millionenbeträge abgeflossen. Wie jetzt eine Strategie für die Zeit nach dieser Fusion aussieht, ist heute wirklich noch schwer zu sagen. Ich denke, beide Banken werden erstmal mit sich selbst beschäftigt sein. Wir reden da immerhin über rund 120.000 Beschäftigte und immer noch ein Vermögen von 3,4 Billionen Dollar, das die gemeinsame neue große Bank verwaltet.
Die wichtige Frage natürlich heute auch, wie reagieren denn die Märkte auf diese Megafusion?
Am Vormittag überwogen noch deutlich die Sorgen. In Deutschland führen auch bis jetzt Bankaktien die Flop-Liste an, aber die Verluste sind kleiner geworden. Der europäische Bankenindex zwischenzeitlich mit -6%, jetzt um die -2%. Und der DAX inzwischen sogar leicht im +0,2%, 14.800 Punkte.
Die UBS schluckt die Credit Suisse am Tag nach der Bekanntgabe. Die Wirtschaftsinformation mit Michael Wegmer. Themenwechsel. Kanada ist ein klassisches Einwanderungsland. Das Land zwischen Atlantik und Pazifik ist nach Russland flächenmäßig das zweitgrößte Land der Erde, hat aber nur 37 Millionen Einwohner und bietet jede Menge Möglichkeiten für Einwanderer, die sich ein neues Leben aufbauen wollen. Wie Kanada mit dem Thema Einwanderung umgeht, sie steuert und was Deutschland möglicherweise davon lernen kann, das wollen Innenministerin Faeser und Arbeitsminister Heil ab heute vor Ort herausfinden. Die beiden führen Gespräche in der Hauptstadt Ottawa und sind auch in der größten Stadt des Landes, Toronto. Kai Clement berichtet.
Statt nach Kanada ging die letzte Reise von Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD erst einmal nur ins brandenburgische Dahlewitz. Gerade einmal 25 Kilometer Fahrstrecke. Dort schaute er sich vor 2 Wochen in einem Betrieb an, wie man um Fachkräfte werben kann.
Da arbeiten Menschen aus 50 Nationen. Und wenn man mit denen spricht, dann weiß man, was unsere Stärken sind. Es geht darum, dass wir ein sicheres Land sind. Es geht darum, dass wir eine starke Volkswirtschaft sind.
Aber auch ein Land mit schwieriger Sprache und schwerfälliger Bürokratie. Deutschland hat es nicht leicht im Werben um Fachkräfte, die aber braucht es doch so dringend. Das Institut der deutschen Wirtschaft schätzte die Lücke zuletzt auf rund 500.000. Nun reist Hubertus Heil 6.000 Kilometer, um sich in Ottawa und Toronto Anregungen zu holen, erzählte er im Gespräch mit dem ARD-Hauptstadtstudio.
Kanada ist ein klassisches Einwanderungsland und wir wollen lernen, wie die das machen.
Wie Deutschland das künftig selbst machen will, das hat das Bundeskabinett zumindest im Grundsatz beschlossen, auch durch mehr Fachkräfte aus dem Ausland. Eine Neuerung, die sogenannte Potenzialsäule mit einem Punktesystem. Gilt hier das Vorbild Kanada, das bereits 1967 ein Punktesystem einführte? Nein, sagt Vido Geist-Töne vom Institut der deutschen Wirtschaft.
Kanada vergibt über sein Punktesystem auf Dauer angelegte Aufenthaltstitel. Deutschland vergibt Titel, die für ein Jahr zur Arbeitsplatzsuche berechtigen. Das sind wir in völlig unterschiedlichen Welten.
Stefan Stracke von der CSU ist Arbeitsmarktexperte der Union.
Die Chancenkarte ist ein Zugeständnis an die FDP.
Ein Punktesystem, das lediglich zur Jobsuche berechtigt, überzeugt Stracke nicht.
Sie wird auch wenig Wirkung zeigen. Insofern ist es eher eine verpasste Chance.
Ob im Krankenhaus, im Handwerk oder bei Ingenieuren, überall fehlen Fachkräfte. Arbeitsminister Heil will deshalb nicht eine, sondern viele Lösungen. Er will im Inland besser aus- und weiterbilden, will mehr Frauen gewinnen. Zugleich soll es für Menschen aus dem Nicht-EU-Ausland auch jenseits des Punktesystems einfacher werden. Denn wer einen deutschen Arbeitsvertrag hat, sowie einen ausländischen Abschluss und Erfahrung, der oder die kann kommen. Der Abschluss muss nicht mehr vorher in Deutschland anerkannt werden. Stefan Stracke von der CSU hält das für den echten Paradigmenwechsel und ist deshalb skeptisch. Zugleich räumt er ein, dass der bisherige Weg ein schwieriger ist.
Da hat sich eben gezeigt, dass wir in den Verfahren viel zu lange sind, gerade auch was Anerkennungsverfahren betreffen. Wir haben über 1.000 Stellen, die damit zuständig sind.
Vorschlag der Union, eine Bundesagentur für Einwanderung, die soll bündeln und Tempo machen. Viel Stoff also für 2 Tage in Kanada, bei denen auch Innenministerin Nancy Faeser dabei sein wird. Kanada jedenfalls hat, so sagt es CSU-Politiker Stracke,
eine Willkommenskultur, die eine sehr ausgeprägte ist.
Hubertus Heil sagt es nach seinen Gesprächen mit internationalen Fachkräften im brandenburgischen Dahlewitz so.
Die haben besser über unser Land geredet, als wir das manchmal selbst tun.
Kai Clement über den Besuch von Innenministerin Faeser und Arbeitsminister Heil in Kanada. Die beiden führen Gespräche zum Thema Einwanderung. Zurück nach Europa. Stinkende Müllberge auf den Straßen der französischen Hauptstadt, die nicht abgeholt werden. Öffentliche Verkehrsmittel, die nicht oder nur unregelmäßig fahren. Demonstranten, die randalieren. Das ist derzeit die Lage in Frankreich, nachdem die Regierung von Präsident Macron die Rentenreform am Parlament vorbei durchgedrückt hat. Heute muss sich die Regierung im Parlament wegen der Rentenreform und wegen des gesamten Vorgehens Misstrauensvoten stellen. Julia Borutta ist unsere Korrespondentin in Paris. Frau Borutta, wie wahrscheinlich ist es denn, dass die Regierung eine Mehrheit hinter sich bekommt, dass das Misstrauensvotum letztlich scheitert?
Also wir gehen schon davon aus, dass die Regierung diese Misstrauensvoten überstehen wird, dass sie also im Amt bleiben kann, dass die Reform damit auch als verabschiedet gilt. Denn die Anträge gestellt haben, müssen 287 Ja-Stimmen bekommen. Enthaltungen bringen also nichts. Und damit das passiert, müssten die konservativen Republikaner, die ja auch in der Opposition sind, zu einem gewissen Teil für diese Misstrauensanträge stimmen. Ungefähr ungefähr ein Drittel. Und das ist sehr unwahrscheinlich. Zwar haben viele Republikaner zur Überraschung der Regierung die Rentenreform abgelehnt, die Reformpläne, aber sie haben eigentlich kein Interesse daran, dass die Regierung vielleicht im Folge dieser Misstrauensanträge stürzen und es sogar zu Neuwahlen kommen könnte, denn die Republikaner würden dabei wahrscheinlich sehr schlecht abschneiden. Also die Wette ist, dass die Regierung das heute Abend übersteht, aber wir haben schon viele Überraschungen erlebt in den letzten Tagen und Wochen.
Und wenn es dann abgeschmettert ist, die Rentenreform dann durch ist, ist dann wieder Ruhe im Land?
Also Ruhe im Land, nein, auf keinen Fall, denn es ist jetzt schon klar, dass die Gewerkschaften weiter demonstrieren und gegen die Reform mobilisieren wollen. Am kommenden Donnerstag diese Woche ist ja ein großer Protesttag angekündigt. Auch hat die Regierung mit der Anwendung von diesem berühmten 49.3-Artikel Menschen jetzt auch noch auf die Straße getrieben, die vielleicht bisher zu Hause geblieben sind. Die Müllberge stapeln sich, manche Raffinerien werden bestreikt. Und insofern gehen wir eher davon aus, dass, wenn die Regierung das heute Abend übersteht, die Proteste noch lauter und vielleicht auch chaotischer werden. Das ist zumindest das, was auch auf der Seite der Behörden befürchtet wird.
Sie haben die Müllberge erwähnt, die Ölraffinerien, die bestreikt werden. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass wie letzten Herbst Teile der Benzinversorgung im Land zusammenbrechen? Droht denn insgesamt so etwas wie ein heißer Frühling?
Ja, ich denke, die Regierung muss sich schon darauf gefasst machen, dass das hier viele Wochen weitergehen wird. Es ist jetzt schon so, dass im Süden und im Norden des Landes einige Regionen zumindest eine Art von Kraftstoff nicht liefern können. Die Regierung will dann in den nächsten Tagen sehr viel schneller als beim letzten Mal im Herbst, als die Raffinerien bestreikt wurden, Menschen dazu verpflichten, dass sie arbeiten müssen. Wir wissen aber ja, dass in den Raffinerien zum Beispiel sehr lange dauert, bis die ganzen Abläufe wieder in Schwung gebracht sind und die Maschinen wieder laufen. Also dazu könnte es in der Tat kommen. Und die Regierung hat sicherlich auch im Nacken sitzen das Erlebnis vor ungefähr 20 Jahren, 2006 hatte die damals im Amt befindliche Regierung ein Gesetz gemacht, das den Kündigungsschutz für ganz junge Leute drastisch einschränken sollte. Die Reform war bereits verabschiedet und damals gingen dann aber die Proteste 2 Monate lang so stark weiter, dass die Regierung am Ende dieses schon verabschiedete Gesetz zurückgenommen hat. Also auch das könnte passieren.
Zurück zu Macron, seiner Politik. Er wurde letztes Jahr wiedergewählt, hat also noch 4 Jahre seiner zweiten Amtszeit vor sich. Was hat er als nächstes vor oder hat er überhaupt noch etwas vor?
Ja, also er hat schon noch was vor. Das nächste große Projekt, das er mit seinem Innenminister plant, ist eine Reform des Einwanderungsgesetzes, das sehr umstritten ist. Da haben gerade auch die ganz Rechten was dagegen, dass zum Beispiel Menschen, die illegal eingewandert sind, aber schon lange hier sind und in Berufen arbeiten, wo hier Fachkräfte fehlen, legalisiert werden sollen. Gleichzeitig soll es auf der anderen Seite mehr Repression geben. Also das ist ein großes Projekt, wo aber eben damit gerechnet werden muss, dass es sehr schwer wird, das durchzubringen in ruhigen Bahnen zumindest, weil einfach alle so aufgebracht sind über das Vorgehen der Regierung jetzt. Er will außerdem das Arbeitslosenrecht weiter reformieren und hatte auch vor, Frankreichs gesamte Verfasstheit, sozusagen die Verfassung, ein Stück weit die Institutionen zu reformieren und zum Beispiel ein Stückchen mehr Verhältniswahlrecht in Frankreich einzuführen. Ob ihm das gelingt, was eigentlich mal ein großes Projekt war, steht aber wirklich in den Sternen.
Vor dem Misstrauensvotum gegen die französische Regierung, das war unsere Korrespondentin Julia Borutta in Paris. In Hattenhofen, das ist ein Ort im baden-württembergischen Landkreis Göppingen, ist auf den FDP-Kommunalpolitiker Georg Gallus Junior geschossen worden, in seiner Wohnung durchs Fenster. Olga Hennig ist unsere Reporterin in Stuttgart. Frau Hennig, was ist denn darüber hinaus bekannt?
Bekannt ist, dass Georg Gallus mittlerweile im Krankenhaus ist. Er wurde operiert. Laut Polizei ist der Gesundheitszustand von ihm mittlerweile stabil. Nach dem unbekannten Täter wird aktuell immer noch gefahndet und die Polizei kann momentan auch nicht ausschließen und auch nicht sicher feststellen, ob die Tat politisch motiviert war.
Es gab in der Region Stuttgart in diesem Großraum in den vergangenen Wochen mehrfach Berichte über Schüsse auf Menschen. Wird in einem Zusammenhang damit geprüft?
Auch hier ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei intensiv, ob denn ein Zusammenhang besteht zwischen den Schüssen in der Region Stuttgart, die im Februar gefallen sind, und auch der letzte Fall am Freitag in Zuffenhausen, bei dem ein Mann vor einem Restaurant angeschossen wurde. Es ist allerdings noch nicht bekannt. Was die Polizei soweit sagen kann, ist, dass für die Öffentlichkeit keine Gefahr bestehen würde.
Das Opfer ist der Sohn des ehemaligen sehr bekannten FDP-Bundespolitikers Georg Gallus. Gibt es denn Reaktionen aus der Politik?
Ja, der Fall löste große Betroffenheit aus und auch Entsetzen. Reagiert hat der FDP-Fraktionsvorsitzende im Landtag Baden-Württemberg, Hans-Ulrich Rühlke. Sie beide haben Entsetzen über die Tat geäußert und hoffen natürlich, dass der Fall so schnell wie möglich aufgeklärt wird.